Ja, schon guten Morgen euch allen. Ich bin auch froh, euch zu sehen. Grüß auch diejenigen, die an den Bildschirmen unterwegs sind und den Gottesdienst verfolgen. Ja, Freude. Eben gedacht, es hilft, fröhlich zu sein, indem ihr keine Nachrichten guckt. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Zusammen mit euch so ein bisschen in das Predigtthema für heute reinzukommen, muss ich ein bisschen weiter ausholen und euch zumindest mal versuchen zu erzählen, wie ich überhaupt da drauf gekommen bin. Denn ich habe in den letzten Wochen viel nachgedacht über die Art Gottes, mit uns Menschen umzugehen. Auch vor dem Hintergrund, und das hat mich, glaube ich, maßgeblich auch beeinflusst dabei, dass ich sehr viel im Alten Testament gelesen habe. Gottes Weg mit dem Volk Israel zum Beispiel. Der Ungehorsam des Volkes selbst und die Strafen, die Gott ihnen dann auferlegt hat. Was hat das eigentlich für uns heute noch für eine Bedeutung? Was wünscht sich Gott für uns? Oder vielleicht genauer gesagt, wie würde sich Gott wünschen, dass wir leben? Jetzt als Christen. Wie ist die Erwartung da? Und ich habe dann so ganz grob ein Bild bekommen mit der Zeit oder ein Bild entwickelt, auf das ich meine Predigt dann gerne heute aufbauen wollte. Und da war gar nicht so fertig zu Ende gedacht und auch gar nichts in Stein gemeißelt. Das war so ungefähr die Situation, in der ich mich befunden habe vor 2 Wochen. Ich hatte aber auch noch einen anderen Eindruck, den ich euch gerne weitergeben wollte. Und dabei ging es mir darum, dass ich das Gefühl habe, dass wir in der einen oder anderen Frage auch heute noch als Christen dem einen oder anderen Missverständnis aufliegen. Dass wir dem einen oder anderen Missverständnis unterliegen vielleicht sogar oder einfach was falsch verstehen. In meiner Wahrnehmung hat sich das Christsein, und ich bin ja jetzt wirklich schon sehr, 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 sehr lange hier in der Gemeinde in Schönbach, das Christsein im Leben hat sich, glaube ich, schon verändert. Ich würde sogar sagen, stark gewandelt. Als Kind habe ich, und das ist jetzt natürlich nur mein subjektiver Eindruck, vielleicht ging das anderen ganz anders, als Kind habe ich das Leben in der Gemeinde ganz anders wahrgenommen, als ich das heute tue. Strenger vielleicht, durch Gebote, Verbote gekennzeichnet. Ich hatte immer gewusst, dass es Gott gut mit uns meint, und ich habe auch immer geglaubt, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Ich bekam aber auch einen Gott vermittelt, der streng oder sehr streng darauf achtet, dass ich auf Kurs bleibe. Und wenn ich das nicht bleibe, mit der einen oder anderen kleineren oder größeren Strafe dafür sorgt, dass ich wieder in die Spur komme. Ich kann mich daran erinnern, dass so als Teen, Jugendlicher, ging es viel um christliche Rockmusik. Spricht kein Mensch mehr drüber heute. Ja, was das, ob das also sein darf und sich dann auch noch so schnell bewegen und das alles ganz schwierig. Ne? Also das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt. Über die Jahre habe ich diese Eindrücke aus meiner Kindheit, glaube ich, schon zumindest mal ein Stück weit abgelegt, zumindest meistens. Und ich glaube auch, dass sich unsere Gemeinde hier verändert hat. Das gilt auch für die Lehre, und damit meine ich jetzt nicht die zentrale Lehre unseres Glaubens. Die habe ich zumindest immer gleich erlebt. Manche würden sagen, dass vieles viel lockerer geworden ist und auch nicht mehr so verkrampft. Der liebende Gott wird vermehrt in den Mittelpunkt gestellt und nicht der vermeintlich Strafende. Und ich finde das auch richtig so, weil es dem entspricht, was ich glaube und auch dem entspricht, was ich mit Gott erlebe. Aber wie das bei uns Menschen häufig so ist, wenn sich was ändert, wir laufen dann und wann immer mal wieder Gefahr, dann auf der anderen Seite vom Pferd runterzufallen. Und bei all diesen Überlegungen nochmal, das war so ungefähr von vor 2 Wochen, ich war dann zu Hause, habe mir die Predigt angeguckt, der Uwe war dran. hat mir das, was der Uwe gesagt hat, sehr geholfen. Und ganz kurz habe ich gedacht, oh, Themawechsel. Der Uwe will ja genau das Gleiche sagen, was ich eigentlich sagen will. War aber nicht so, zumindest mal nicht ganz so. Vielleicht haben wir jetzt, und das völlig unabgesprochen, so eine kleine Predigtreihe gemacht, bestehend aus zwei Predigen. Weil ich glaube, das, was ich heute sagen will, das passt thematisch ganz gut dazu oder schließt ganz gut an das an, was Uwe gesagt hat. Uwe hat gesprochen über die Gnade Gottes. Aber auch darüber, dass Christsein vielleicht die eine oder andere Konsequenz hat für das eigene Leben. Und da will ich gerne weitermachen. Und ich glaube, dass ich heute vielleicht die eine oder andere Überraschung für euch mitgebracht habe. Warum, das sage ich euch gleich. Vorab aber noch ein wichtiger Punkt, um den Gedanken jetzt mal von eben zu Ende zu führen. Ich möchte auch gerne ergänzend was sagen zum Thema Gott ist Gnade. Und das ist wahr. Das ist eine zentrale Wahrheit dessen, dass wir glauben, und eine zentrale Wahrheit aus der Bibel heraus. Gott ist Gnade. Und wenn uns Gott nicht ohne jeden Vorbehalt gnädig wäre, dann wären wir alle verloren. Gott nimmt jeden von uns und jeden der anderen 7,8 Milliarden Menschen genauso an, wie er ist. Und ich würde mir schon sehr wünschen, wenn das alle Menschen verstehen würden. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das schon alle Christen verstanden haben. Gott, dein Schöpfer, nimmt dich genau so an, wie du bist. Denn wenn das jeder von uns verstehen würde, wirklich verstehen würde, dann hätten Seelsorger, Psychologen, Psychiater deutlich weniger zu tun. Daniel und ich hatten vor, ich glaube, 1-2 Wochen oder so mal drüber gesprochen, über das Wort Wertschätzung. Kommt jetzt dauernd, ne? Also jeder muss immer wertgeschätzt werden, das ist auch grundsätzlich, glaube ich, nicht falsch. Ja, Bundeswehr muss jetzt wertgeschätzt werden, habe ich gehört, die Krankenpflege ja schon viel länger. Ich weiß gar nicht, vor 20 Jahren hat es das Wort gar nicht gegeben, oder? Oder in meiner Wahrnehmung hat es das nicht gegeben. Aber vielleicht ein ganz anderes Thema. Aber es ist wahr, unser Schöpfer schätzt uns wert. Und wenn wir uns dafür entscheiden, an ihn zu glauben und sein Kind werden, dann nimmt er uns genauso an, wie wir sind. Und ich glaube, es handelt sich dabei um eine biblische Wahrheit. Ja, oder eine biblische Weisheit vielleicht sogar. Und ich habe das vor vielen, vielen Jahren mal in einem Buch von Max Lucado gelesen, der das genauso auch gesagt hat. Nämlich, Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Das ist so. Ich glaube ganz stark daran. Ja? Aber bei Max Lucado gibt es da noch ein Komma dahinter und es geht noch mal ein Stück weiter. Und das gehört meiner Ansicht auch zu einer biblischen Wahrheit oder Weisheit. Er will aber auf keinen Fall, dass wir so bleiben, wie wir sind. Wir dürfen bei der Bekehrung, und jetzt mal völlig egal, wie ihr die für euch persönlich erlebt habt, dürfen wir uns sicher sein, Gott nimmt uns an. Aber wir dürfen dann nicht stehen bleiben. Denn jetzt geht es erst richtig los. In der Welt, hätte ich fast gesagt, in der Welt, ja. Also allgemein üblich würde man sagen, jetzt geht erst richtig die Post ab. So, jetzt habe ich schon lange geredet und mit der Predigt noch gar nicht angefangen. Das wollte ich euch aber vorher mal mitgeben und euch mit in meine Gedanken reinnehmen, weil ich glaube, dass es auch nicht ganz unwichtig ist, um das zu verstehen, was ich gleich sagen möchte. Damit das aber überhaupt eine Chance hat, bei euch anzukommen, das, was ich sage, möchte ich gerne noch beten und Gott darum bitten, dass er diesen Gottesdienst segnet. Ja, lieber Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken dafür, dass du uns liebst. Dass du uns so annimmst, wie wir sind. Ja, aber auch dafür, dass du uns begleiten möchtest, dass du uns helfen möchtest, im Leben zurechtzukommen und du möchtest uns verändern. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Und ich bitte dich heute, dass du zu uns sprichst, Herr. Dass du jedem Einzelnen das gibst, was er braucht und vielleicht auch eine Ansprache braucht. Ich danke dir dafür, dass du mitten unter uns bist. Das hast du uns versprochen und dafür preise ich dich. Amen. So, ich habe euch jetzt mal versucht, so in meine Vorbereitungsgedanken von vor 2 Wochen mit reinzunehmen. Und dann habe ich mal so richtig angefangen, diese Predigt für heute vorzubereiten. Und da bin ich auf ein Thema gestoßen, was ich wirklich nicht für möglich gehalten hätte. Und das passiert mir gar nicht mehr so oft. Und ich war da wirklich total geflasht. Ich habe mich gewundert und ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Ich bin jetzt 52 Jahre alt. Mit 13 Jahren bin ich im Rahmen einer Zeltmission zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das ist fast 40 Jahre her. Ich habe Hunderte von Predigten gehört, 1000 vielleicht. Ich habe so viel und so häufig die Bibel gelesen, dass ich das nicht mehr so richtig weiß, wie häufig. Und ich habe mit wahnsinnig vielen Menschen über den Glauben gesprochen. Und dann vor 2 Wochen, wie gesagt, habe ich was gefunden, was, glaube ich, wirklich wichtig ist und was mir so nicht klar war. Und was ich bisher immer falsch verstanden habe. Und muss ich noch mal kurz ein Uwe bemühen, da ging es um Martin Luther vor 2 Wochen, der das mit der Gnade lange Zeit nicht so richtig verstanden hat und man sagen könnte, Jung, verstieß doch endlich, ja, oder Martin, verstieß doch endlich, so ähnlich ging es mir dann auch, weil ich gedacht habe, dass ich mir vorgestellt, dass Gott da sitzt und sich an den Kopf fasst und denkt, Jung, verstieß doch endlich. Und in den Gedanken möchte ich euch heute Morgen mit reinnehmen, weil ich glaube, dass ihr das vielleicht auch nicht richtig verstanden habt. Es kann also gar nicht viel passieren heute Morgen. Ich erzähle euch das, was ich glaube, falsch verstanden zu haben. Und ihr bestenfalls sagt ihr, so freuen wir uns jetzt aber wirklich mit dir, jetzt hast du es endlich auch kapiert. Uns war das schon immer klar. Aber vielleicht ist es auch so, dass ihr das genauso falsch verstanden habt wie bisher. Ich habe gestern auch die Dani, weiß nicht, worüber ich predige, so richtig. Da habe ich mal kurz einen Test gemacht. Also sie hat es auch nicht verstanden. Wir wären schon mal zu zweit. Und der wirklich unspektakuläre Titel der Predigt ist Froh als Christ leben. Froh als Christ leben. Und ich glaube, klar, haben wir alle schon mal gehört. Ich weiß, ich habe selbst schon ab und an was dazu gesagt. Und wir haben ja auch allen Grund dazu. Wir haben ewiges Leben. Wir haben ewiges Leben. Welchen wichtigeren Grund kann es denn auch geben, um wirklich froh zu sein? Nur irgendwie klappt das doch häufig nicht so richtig, oder? Ich hatte bei der Dani eben auch den Eindruck, so richtig habe ich dir das nicht abgenommen mit dem Frohsein. Und wenn die anderen Menschen uns so sehen, so wie eben, so sehen, dann kommen die natürlich niemals auf die Idee, auch das haben zu wollen, was wir schon haben. Aber vielleicht hilft euch hier eine Geschichte aus der Bibel, ein Text, in dem Jesus selbst zu seinen Jüngern geredet hat. Froh als Christ leben. Wir reden über dieses Thema, das Jesus offensichtlich sehr wichtig war. Das hat er seinen Jüngern beigebracht und das kann ich euch auch beweisen. So, also, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr die jetzt aufschlagen. Wenn nicht, dann setzt euch neben einen Christen, das geht jetzt nicht. Deswegen habe ich euch den Text aber auch mitgebracht und der steht im Johannesevangelium. In Johannes 15, Vers 11. Das alles. Und dieses Das bezieht sich auf ein paar Verse davor, mit denen wir uns gleich noch beschäftigen werden. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Das kann man auch anders übersetzen, wenn man da eine griechische Übersetzung direkt nimmt, kann es auch heißen, dass ihr vollkommene Freude habt, dass ihr voller Freude seid, das ist alles korrekt und meint genau das Gleiche. Wie gesagt, vor 2 Wochen ist mir dieser Vers aufgefallen. Ich habe ein bisschen recherchiert und auch das eine oder andere dazu gefunden, was mich wirklich beeindruckt hat. Und ich habe jetzt das Johannesevangelium x-mal gelesen. Ich habe keine Ahnung, wie oft. Und auch diesen Vers sehr häufig kommt euch auch gleich, wenn er nochmal im Kontext kommt, total bekannt vor, wenn ihr es nicht jetzt schon wisst. Und ich vermute, dass es vielen von euch, wie gesagt, genauso geht wie mir, weil in diesem Text viel mehr steckt, als ich bisher gedacht habe. Wenn man den ganzen Text liest, dann ist dieser Vers hier so eine Art Fazit von Jesus in einer Kurzpredigt an seine Jünger. Ein wichtiger Sachverhalt, der völlige Freude ausdrückt. Und wenn wir uns den Text jetzt nochmal so reinziehen, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird, dann muss ich sagen, das will ich auch haben. Das will ich erleben. Und noch ehrlicher gesagt, ich glaube, das würde unseren Gemeinden auch gut tun. So ein bisschen mehr Freude, das würde ich richtig gut finden. Denn völlige Freude ist nicht unbedingt das, was als Christen so auszeichnet, ist mein Eindruck. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen, keine Frage. Ich wurde so ein bisschen erinnert, auch geschichtlich vielleicht, an das Feiern des Abendmahls. So wie ich das als Kind empfunden habe. Mit echter Freude hatte das in meiner Wahrnehmung zumindest nichts zu tun. Und noch einmal, nicht, dass ich falsch verstanden werde, das ist mein persönlicher Eindruck. Vielleicht haben andere das anders erlebt. Ich habe tatsächlich auch in der Predigt jemand anderen gefunden, der das ganz ähnlich gesehen hat. In seiner Gemeinde war das noch ein bisschen krasser. Ja? Die hatten nicht so einen tollen Fußboden, wie wir den hatten, sondern das war gekachelt. Und da gab es eine richtige Anleitung für diejenigen, die das Abendmahl ausgeteilt haben. Die durften nämlich nicht so Klackersohlen haben. Ja, also Gummisohlen, ja, damit wir da damit die heilige Ruhe im Abendmahl nicht gestört wird. Und das bestimmt mit dem allerbesten Ansatz. Das hat sich ja keiner ausgedacht, um irgendjemanden zu ärgern. Aber man kann sich in dem Zusammenhang vielleicht auch fragen, ob viele Verbote nicht oder Gebote oder Richtlinien bei uns nicht dazu führen, dass es eher eine traurige Stille ist als eine heilige Ruhe. Ich glaube aber, dass Jesus sich lebendige Freude wünscht bei uns, denn da steht das. Und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Ich glaube, dass Jesus nicht möchte, dass wir mit Trauerminen herumlaufen, sondern dass wir mit echter Freude die Welt konfrontieren. Und wie sowas möglich ist, das zeigt Jesus hier in dem Bibeltext seinen Jüngern. Ich lese euch noch ein paar andere Verse vor, die kurz vorher sind. Das ist beginnt ebenfalls Johannes 15, Vers 1 und den Vers 3. Den Vers 11 seht ihr dann unten wieder. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr, meine Jünger, seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Und dann kommen noch einige weitere Verse. Schauen wir gleich nochmal drauf. Und dann kommt der eben schon mal zitierte Vers 11. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen sein wird. Und spätestens jetzt kennen die allermeisten von euch diese Bibelstelle. Aber war denn euch wirklich bewusst, dass diese Verse im Zusammenhang mit der großen Frage stehen, wie werde ich ein fröhlicher Christ? Mir war das nicht bewusst bis vor 2 Wochen. Und das, was Jesus hier sagen will, ist, dass Frucht bringen und Freude im Leben haben in einem Zusammenhang stehen. Und das finde ich auch logisch. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, kennt ihr vielleicht. Sisyphos ist das. Gehen wir kurz in die griechischen Sagen. Sisyphos ist es der Sage nach gelungen, den Tod mehrfach hinters Licht zu führen. Und davor wurde der bestraft. Der musste nämlich für ewige Zeiten diesen Felsblock da einen Berg hinaufwälzen, fast bis zum Gipfeln, und dann rollt das Ding wieder runter und dann fängt er wieder von vorne an. Sisyphusarbeit, da kommt das her. Ist der Prototyp eines traurigen Daseins eigentlich geworden? Man tut etwas total Sinn- und Fruchtloses. Und wenn wir auf Dauer nichts tun, was für uns im Leben Sinn ergibt, dann ist es so ähnlich. Und dann nehmen wir Schaden. Und das weiß Jesus natürlich. Er möchte, dass wir etwas Sinnvolles tun. Und da rede ich jetzt nicht nur von unserem Alltagsjob oder das, was uns maßgeblich vielleicht auf der Arbeit beschäftigt, sondern da meine ich auch unser Glaubensleben. Und der Punkt ist, und ich glaube, das verstanden zu haben, dass nur Christen, die Frucht bringen, in ihrem Leben wahre, echte Freude haben werden. Und jetzt bitte ich euch aufzupassen. Jetzt kommt ein wirklich wichtiger Punkt. Diese Verse und auch die, die jetzt gleich kommen, die werden ganz, ganz häufig falsch verstanden. Es wird ganz häufig behauptet anhand dieser Verse, dass Christen, die nicht die richtige Frucht bringen, dass sie Gefahr stehen, nicht in den Himmel zu kommen. Das wird hier mit dem Wegnehmen der Rebe begründet und gleich kommt noch ein viel härterer Vers dazu. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Es geht in diesen Versen, die wir jetzt gleich behandeln werden, nicht um die Frage, wie kommt ein Mensch in den Himmel, sondern es geht um die Frage, wie ein gläubiger und somit erretteter Christ zu einem fröhlichen Christen wird. Und die erste Antwort, die Jesus darauf gibt, ist, indem er Frucht bringt. Indem er etwas Sinnvolles macht mit seinem Glauben. Es geht hier in diesen Versen nicht um das ewige Leben. Und eine Rebe, die nicht am Weinstock bleibt, also ein Christ, der nicht ganz nah an Jesus bleibt, der verliert nicht sein ewiges Leben, sondern er bringt sich um das Beste, was er für sich selber tun kann. Nämlich erfüllende Freude von Jesus für sein Glaubensleben geschenkt zu bekommen. Und alleine darum geht es hier. Und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Lasst uns nochmal weiterlesen, die nächsten Verse 4 und 5. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich, andere Übersetzung, getrennt von mir, denn getrennt von mir, könnt ihr nichts ausrichten. Eine Frage, die ihr vielleicht von euch selbst kennt, eine Frage, die zumindest ich aus vielen Gesprächen, glaube ich, sogar kenne, ist immer wieder, warum erlebe ich eigentlich so wenig mit Gott? Und diese beiden Verse hier, die sind für mich die Antwort darauf. Und vielleicht sind diese beiden Verse die wichtigsten für einen Menschen, der zu Jesus gefunden hat und ihn nun fragt, wie es weitergehen soll. Und eigentlich ist es doch ganz einfach, was da steht, oder? Wir haben Freude und Frucht, wenn wir nah bei Jesus bleiben. Schwierig wird die Sache eigentlich nur dadurch, dass Jesus hier nicht genau beschreibt, wie die Sache ist, wie die Sache an ihm dranbleiben, wie wir in der Sache an ihm dranbleiben. Wie gelingt es uns, mit ihm verbunden zu bleiben? Wie genau funktioniert das? Es wäre viel leichter, für mich zumindest, es wäre viel leichter, wenn Jesus hier eine Anleitung geben würde. Also, steh morgens auf. Das klappt noch meistens. Lest 12 Verse in der Bibel, dann 3-mal beten und dann werdet ihr Frucht tragen. Sagt er aber nicht. Er sagt nur, bleibt in mir. Und das ist das Schwierige. Und für einige von euch bedeutet das vielleicht wirklich, eine halbe Stunde früher aufzustehen und in der Bibel zu lesen. Für andere bedeutet das vielleicht etwas anderes. Ich habe von Christen gehört, die sich von einer Uhr erinnern lassen, wieder an Jesus zu denken oder mit ihm zu reden. Andere hören Predigten unterwegs und denken darüber nach. Oder andere gehen spazieren durch den Wald und ehren Gott und denken über sein Wort nach. Das muss tatsächlich jeder für sich selbst rausfinden. Aber ohne Jesus geht da gar nichts. Ich habe von einem, ich glaube, Schweizer Pastor gehört, der Vorname ist Urs, das passt, glaube ich, dazu. Urs Schmidt ist gar nicht so wichtig. Ich weiß nur, dass der, und ich habe selbst noch gar keiner gehört, ich erzähle das jetzt weiter, dass er wohl auch in einem Alter, befindet sich so ungefähr vom Rentenalter oder so, wahnsinnig lebendige, freudige Predigten hält. Und er ist mal auf das Geheimnis, auf diese Sache angesprochen worden, was er denn da für ein Geheimnis hat. Und warum er denn immer noch so für Jesus brennt. Und er hat gesagt, je länger ich mit Jesus lebe, umso mehr erkenne ich, ohne Jesus kann ich gar nichts. Das, was da steht. Je länger ich mit Jesus lebe, umso mehr erkenne ich, ohne Jesus kann ich gar nichts. Das ist nicht nur eine Lebenseinstellung, das hat auch was mit uns als Gemeinde zu tun. Das hat auch mit Diensten in der Gemeinde was zu tun, tatsächlich. Jeder Dienst, der nicht durch den Weinstock gespeist wird, wird zum Scheitern verurteilt sein. Und für uns bedeutet das, und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Frage, was tun wir? Tun wir das, was der Herr will, oder tun wir das, was wir wollen? Und das bedeutet hier für unser Thema, Freude und Frucht in unserem Leben werden sich nur dann einstellen, wenn wir das tun, was Gott will. Wir haben bei uns im Krankenhaus eine Gefäßchirurgie. Und da wird dieses Bild, nochmal ein anderes Bild, relativ gut deutlich. Da kommen viele Menschen hin, die Schwierigkeiten haben mit der Blutversorgung. Und es wird ein wirklich riesen Aufwand damit betrieben, dass die Patienten mit dieser schlechten Blutversorgung nicht irgendwann mal ihr Bein verlieren. Aber das ist auch nicht völlig ausgeschlossen, auch das gibt's. Wenn ein Fuß, wenn ein Bein nicht mehr mit Blut versorgt ist, dann wird es absterben. Und Jesus sagt, auch bei Christen kann es zu solch einer Unterversorgung kommen. In Vers 6, wer ohne mich lebt, andere Übersetzung, wer nicht in mir bleibt, wird eine unfruchtbare Rebe und abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrte Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Und für viele Christen gehört dieser Vers zu den schrecklichsten der Bibel. Und dieser Vers ist auch hart, aber der ist nicht nur hart, der ist auch logisch. Ich bleibe mal bei dem Bild mit dem Bein. Denn wie auch ein Bein nach einer ganzen Zeit ohne Durchblutung abstirbt, so funktioniert auch das Christenleben nach einer gewissen Zeit ohne direkte Verbindung zum Weinstock nicht mehr. Wenn ich als Christ keine Zeit mehr investiere ins Nachdenken über Jesus, wenn ich keine Zeit mehr investiere in die Bibel lese, in die Gemeinde zu gehen, mich mit Menschen über meinen Glauben auszutauschen, zu beten, dann wird der Christ nach und nach eingehen. Das ist doch keine echte Überraschung. Vielleicht werde ich durch die gewonnene Zeit, weil ich ja nicht sonntags morgens hier unsere Musiker, wie lange seid ihr schon hier heute Morgen? 8:30. Ich werde mehr Zeit haben. Ja, kann mit der Familie frühstücken. Ich muss mittwochs nicht hierher gehen. Jeden Tag halbe Stunde Bibel lesen, rechnet das mal auf ein Jahr hoch, was das für eine Zeit ist. Ich werde mehr Zeit für andere Dinge haben und da vielleicht auch tatsächlich erfolgreicher sein. Keine Frage. Vielleicht wäre ich auch schöner, weil ich mehr Zeit hatte, im Fitnessstudio zu sein oder in der Beautyfarm oder so irgendwas. Aber geistig betrachtet werde ich verdorren, wenn ich nicht an Jesus bleibe. Irgendwann wird diese Verbindung unterbrochen. Und das ist die Zeit, in der im Gartenbau der Gärtner kommt und die Rebe wegnehmen muss. Und jetzt bitte Achtung. es gibt viele Christen, die an dieser Stelle den Kontext nicht beachten und panisch werden und für sich verstehen, ich bin zwar Christ, ich habe Gott mein Leben gegeben, aber hier steht es doch, ich kann mein Heil verlieren. Hier steht, die Rebe wird ins Feuer geworfen. Und stimmt ja auch, die Rebe wird ins Feuer geworfen. Aber kein Gotteskind wird in die Hölle geworfen. Habt ihr es gehört? Kein Gotteskind wird in die Hölle geworfen. Die Rebe wird ins Feuer geworfen, das ist so in der Biologie, aber keiner von euch wird in die Hölle geworfen, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Und ich predige jetzt hier nicht, wir kommen alle in den Himmel. Ich rede davon, dass wir an Jesus Christus glauben und unser Leben ihm gegeben haben. Und wie komme ich darauf? Warum sage ich das so? Weil Jesus das in dem Buch, das wir hier besprechen, zigmal gesagt hat. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und außerdem geht es in diesem Kontext hier, mit dem wir uns heute beschäftigen, nicht um Himmel und Hölle, sondern es geht alleine darum, wie ich als Christ freudiges und fruchtbares Leben führen kann. Ich habe den Vers 4 nochmal mitgebracht. Frucht bringen kann ich nur, wenn ich an Jesus bleibe und dann werde ich immer freudiger werden. Oder ich distanziere mich von Jesus und ich werde immer fruchtloser und trauriger werden. Das ist die Botschaft dieser Verse. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht beginnt mit heute, morgen, noch einmal anfangen, neu durchzustarten. Ich weiß nicht, wo ihr alles steht. Aber ich weiß, dass Freude und Frucht kein so schlechtes Ziel im Leben sind. Und dass es sich lohnen kann, zu sagen, ich starte jetzt nochmal neu durch. Ich gehe zurück zum Weinstock. Oder ich verbinde mich fester mit dem Weinstock, an dem ich noch hänge. Und das wird nicht nur zur Freude bei euch und in der Gemeinde führen, sondern das wird auch zur Freude bei Jesus führen. Lesen wir nochmal weiter, die Verse 7 und 8. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Und das ist ja auch nachvollziehbar, oder? So wie ein Christ ohne Jesus immer schwächer wird, so wird ein Christ mit Jesus immer stärker im Glauben werden und in der Einschätzung dessen, was Jesus möchte. Und das führt dazu, dass ich immer besser meinen Vater im Himmel verstehe. Und je besser ich meinen Vater im Himmel verstehe, desto mehr kann ich das beten, was er wirklich will. Das steht genauso in der Bibel. Anderes Beispiel, auch aus Johannes, aber jetzt 1. Johannes. Da schreibt Johannes einige Jahre später. In 1. Johannes 5, Vers 14 steht das, deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und das ist der Grund, dass ein Christ, der nah bei Jesus ist, auch erhörlich beten wird. Je näher ich bei Jesus bin, umso eher erkenne ich den Willen Gottes. Und je mehr ich den Willen Gottes erkenne, umso mehr kann ich genau Gott um das bitten, was er will. Das ist die Verheißung für heute Morgen. Unser Ziel muss sein, Jesus an den Lippen zu hängen. Und je mehr wir das tun, umso mehr werden wir den Willen Gottes erkennen und umso mehr werden wir so leben können, wie er das haben will für uns. Freude und gehorsames Tun des Willens Gottes gehen Hand in Hand. Und so wünsche ich uns heute, dass wir für uns überprüfen, wie ist denn, das ist vielleicht eine Aufgabe für heute, wie ist denn mein Zustand als Rebe aktuell? Und dass wir uns neu verbinden mit ihm. Amen.